Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn und wünsche uns eine Andacht, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben.
Amen.
Eine Andacht, einen Gottesdienst, in dem alle zu ihrem Recht kommen, die Verlorenen gerettet, die Gebundenen frei, die Kranken gesund und alle gesegnet werden aus dem Reichtum seiner Gnade. Eingedenk des Wortes aus Johannes 1, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und auch wie Paulus die Gnade immer wieder gerühmt hat, so können auch wir nur die Gnade rühmen. Für Moses war es schon etwas so Bedeutsames, als Gott der Herr sprach, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So danken wir dem Herrn, dass wir zu denen gehören dürfen, die Gottes Erbarmen erlebt haben. Heute haben wir Besuch, ja man könnte fast sagen, aus halb Europa und vielleicht noch einen Schritt weiter aus der halben Welt. Aus Finnland, aus der Tschechischen Republik, aus Polen, aus der Slowakei, aus Rumänien, Österreich, Schweiz, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland und Island und Dänemark und, ja, wen haben wir vergessen? Der kann sich ja melden. Besonders freut es mich, dass wir auch die begrüßen können, die heute zum ersten Mal hier sind. Das möchten wir tun, indem wir darum bitten, dass alle, die heute zum ersten Mal hier sind, eben aufstehen. Wäre das möglich, dass alle, ja, unsere beiden Schwestern aus Warschau müssen unbedingt aufstehen. Ja, Gott segne euch. Ihr seid zum ersten Mal hier. Dort sind Brüder zum ersten Mal. Gott segne euch. Dort sind eine ganze Anzahl. Gott segne euch dort noch einmal. Auch da und hier und hier. Und dort. Und dann auch hier von mir aus gesehen rechts. Alle, die heute zum ersten Mal hier sind, würden wir aufs Allerherzlichste grüßen, willkommen heißen und einfach sagen, es möge nicht das letzte Mal sein. Dann haben wir Grüße, ich habe es mir kurz notiert, von Bruder Graf, von Bruder Barrier. Wir haben Grüße aus Kenia, aus Uganda, aus Benin, aus dem Kongo, aus Südafrika, aus Johannesburg und dann aus Cape Town, aus Kapstadt, von Bruder Daniel und von einigen Brüdern und dann auch von Bruder Ngonga, ein streitbarer Mann, der sagte gestern am Telefon, Bruder Frank, wenn du Ende August nicht kommst, dann kommen wir und holen dich mit Gewalt. Ja, es sind Brüder, die sich einfach freuen, dass sie Gottes Wort mit uns teilen können und es aufgenommen haben. Dann haben wir auch von einer großen Anzahl gehört, die die ersten Wochenenden übersetzt bekommen in die englische Sprache und dadurch weltweit gesegnet werden.
Amen.
Es ist wunderbar, welch eine Frucht entsteht und welch eine Belehrung und Übereinstimmung mit dem Worte erreicht wird, durch die Betreuung, die jetzt monatlich vonstatten geht, wo wir alle dienenden Brüder versorgen können, damit sie die Speise, die uns kostbar ist, mit anderen auch teilen können. Bruder Menard berichtete vorher, wie auch im Raum Indonesien und Philippinen und Singapur besonders, all die Inseln haben nun auch Gottes Wort gehört. Und der eine Bruder, der das arrangiert, er sagte, kommt, es werden über 300 Prediger sein, die euch hören werden. Gott tut einfach in Ländern, auf Inseln, überall erreicht der Herr sein Volk und dafür sind wir dankbar.
Amen.
Was wird er sein? Unser Freund aus Reykjavik ist ja hier aus Island von dem dortigen Fernsehstudio, nicht nur Studio, sondern von der Fernsehstation. Wo ist er? Er möge doch mal aufstehen. Wo ist der Bruder aus Reykjavik? Das ist unser Freund. Schaut ihn euch an. Herzlich willkommen. We welcome you in our midst. God bless you. Ja, einfach schön. Die Brüder dort, die Dienst tun, die all die Apparate betreuen, haben auch den Wunsch geäußert, mal in unserer Mitte zu sein.
Amen.
Und wir freuen uns darüber. Der erste ist schon da, der zweite wird noch kommen. Und so wird der Kontakt immer inniger, denn das ist im Moment die Hauptstation, von der aus bereits, wenn ich recht bin, 33 Länder betreut werden und das Wort des Herrn einfach in alle Welt gelangt. Dann möchte ich auch unsere Geschwister aus Rumänien, die zum ersten Mal hier sind, noch ganz besonders herzlich grüßen. Unser Bruder Didier war ja gerade in Rumänien, vorher war Bruder Graf in Rumänien und beide sind überwältigt, weil sie gesehen haben, welch eine reiche Ernte. Es sind nicht Hunderte, es sind Tausende, die zu den Versammlungen kommen und sich freuen, Gottes Wort zu hören. Und dann kann es passieren, dass nicht nur der Prediger den Gläubigen zum Segen wird, sondern auch die Gläubigen dem Prediger zum Segen werden. Und dann, ja, und dann ziehen beide gesegnet heim. Mit Bruder Leonard aus Brüssel habe ich ja auch die Reise gemacht nach Westafrika, in Ghana. Das ist ja das Land, das ich am besten in Erinnerung behalte. Vor 22 Jahren habe ich dort die Malaria Tropica bekommen und wollte eigentlich nicht mehr zurück. Aber als die Zeit erfüllt ward, habe ich neuen Mut gefasst. Ich habe das Foto, das von mir gemacht wurde, neben all den anderen, wir haben einige Fotos und Auszüge aus Zeitungen und Abschnitte im Schaukasten und unter anderem auch das Foto, als ich nur noch künstlich ernährt wurde und von den Ärzten aufgegeben war und nicht mehr sprechen konnte, sondern nur noch gewartet habe, bis ich hinübergehen darf. Dann geschah ja dieses Wunderbare von Gott her, dass ich das herrliche Erlebnis hatte und die Entrückung persönlich miterlebt habe, das Hinaufgehen der Braut, alle weiß gekleidet, alle jung. Und vielleicht sollte ich auch da gleich anschließen, was unsere Schwester, unsere junge Schwester aus Österreich, die am Montag 12 Jahre alt wird, vor kurzem träumte. Sie hatte einen Traum, dass die Entrückung stattfindet. Und sie sah, wie einige hinaufgenommen wurden, und sie blieb zurück. Sie blieb zurück. Und die Not war natürlich groß in diesem Traum. Und dann, haltet euch fest, wurde ihr im Traum gesagt, du musst nach Krefeld gehen, um deine Zubereitung zu erleben.
Amen.
Das mag manche jetzt vom Stuhl reißen, ist aber völlig biblisch. Ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte, dem 10. Kapitel, im 5. Vers steht Folgendes geschrieben. Und nur damit ihr wisst, nicht eine Stadt hat eine Bedeutung, sondern das, was Gott gegenwärtig tut. Und dass Gott einen Ort nehmen muss. Damals war es Nazareth, oder es war Bethlehem, oder es war Jerusalem, wo immer gerade der Herr war, dahin kamen die Leute. Und es heißt tatsächlich in der Apostelgeschichte, dem 10. Kapitel, in dem Erlebnis von Cornelius, ich lese Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 5. Und nun sende Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir kommen. Der Engel des Herrn hätte doch eine Botschaft des Evangeliums überbringen können. Er hat nur die Weisung gegeben, den Mann, der die Botschaft hat, zu rufen. Amen. Er soll kommen.
Amen.
Gott hat nicht Engel dazu bestimmt, das Evangelium zu verkündigen, sondern uns, die wir die Kraft des Evangeliums persönlich erlebt haben, wie geschrieben steht, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber ist es eine Gotteskraft. Und dann haben wir die weitere Ausführung in Apostelgeschichte 10 von Vers 30. Da antwortete Cornelius, vor 4 Tagen, genau zu dieser Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Da stand plötzlich ein Mann in einem glänzenden Gewande vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet hat Erhörung gefunden und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Sende nun nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus führt, herrufen. Der ist als Gast im Hause eines Gerbers Simon am Meer. Jetzt kommt die Antwort. Da habe ich auf der Stelle zu dir gesandt und ich bin dir dankbar dafür, dass du gekommen bist. Jetzt haben wir nun alle uns hier vor Gottes Angesicht eingefunden, um alles zu vernehmen, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist.
Amen.
Dann kam die Botschaft und der Glaube kam, der Heilige Geist fiel und Gott gab die Antwort. Die junge Schwester kam heute ins Büro, hat eine Sache erzählt und wir beteten, hat noch einmal ihr Herz geöffnet, noch einmal gesprochen, wir haben wieder gebetet und dann sagt sie, ich habe noch etwas auf dem Herzen. Und hat auch das gesagt und wir haben wieder gebetet. Und ich darf sagen, sie ist im Frieden davon gegangen. Bruder Russ hat ja schon das Wort vom Frieden uns allen zugerufen. In Römer 5 steht, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber dieselbe junge Schwester sagte, sie hat das Geschrei im Traum gehört von denen, die zurückgeblieben sind. Es war ein Chaos, ein heilloses Durcheinander. Die Menschen liefen kreuz und quer und haben geschrien. Ihr Lieben, diese Andachten, die Gott uns schenkt, müssen dazu dienen, dass wir nicht nur lehrmäßig und erkenntnismäßig auf den neuesten Stand gebracht werden, sondern dass wir zubereitet werden, dass Christus Gestalt in uns gewinnt, dass er sein Leben durch uns hier leben kann. Vater, du in mir und Amen. Ich in ihnen, auf dass wir eins sind.
Amen.
Da ich nun gerade das Wort eins gebraucht habe, von Lagos, Nigeria, nach Frankfurt saß ich in Reihe 5 auf Platz 5D und neben mir hat ein Würdenträger in Purpur gekleidet Platz genommen. Ich hatte 5D und er hatte dann den Platz neben mir. Und ich war hundertprozentig überzeugt, das ist ein Kardinal, wie er leibt und lebt. Riesenkreuz, volle Ausstattung in Purpur und für mich natürlich der richtige Gesprächspartner. Das könnt ihr euch ja schon vorstellen. Ja, aber dann kam die traurige Überraschung, als ich ihn fragte, was er denn nun ist und wer er sei. Dann sagte er, er sei der Bischof der Methodistenkirche und vertrete die Methodistenkirche im Weltrat der Kirchen und vertrete die Methodistenkirche weltweit im Vatikan. Und dann hat er mir berichtet, wie er selber mitmarschiert ist, als die 12 Weltreligionen nach Fatima gerufen wurden, wie er dem Papst persönlich die Hand gedrückt, wie er ein Teil der ganzen Sache geworden ist. Er hat so frei gesprochen, wusste ja auch nicht, mit wem er es zu tun hat. Später hat es dann ja erfahren. Aber für mich war das eine große Lektion. Bruder Brenhem hat schon vor 35 Jahren gesagt, dass alle Kirchen wieder in den Mutterschoß zurückkehren werden und gemeinsam haben sie die Lehre der Trinität. Und ehrlich gesagt, ich bin eigentlich böse geworden, innerlich ergrimmt darüber, dass viele Gläubige in den Gemeinden zerstreut sind und irregeführt werden. Gott muss etwas Außergewöhnliches tun, wie in den Tagen Moses beim Auszug, dass die Botschaft ergehen kann, lass mein Volk ziehen, Amen. Dass es mir diene.
Amen.
Gott hat das Recht, sein Volk herauszurufen. Und wenn wir dann an die neueste Entwicklung insgesamt denken, Dänemark hat ja die Ratschaftspräsidentschaft hier für Europa jetzt in den 6 Monaten inne. Und das erste Statement, das ich im Deutschlandfunk morgens um 6 Uhr hörte, war, in diesen 6 Monaten müssen die 10 Länder, die beitreten, voll integriert sein in die Europäische Union. Dann haben wir auch gehört, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, vom Reichstag in Schweden ein Gesetz erlassen, wer etwas gegen Homosexualität, wer etwas gegen Damen, die zusammenleben, sagt, kann bis zu 4 Jahren Gefängnis bekommen. Und dann sagt die höchste Frau, die Justizministerin in Schweden, im Parlament, das, was in der Bibel steht, hat nur historischen Wert und kann heute nicht angewandt werden. Das, was Gott sagt, gilt irgendwann für die Vergangenheit, und das, was Menschen jetzt bestimmen, das gilt. Man muss sich mal die Vermessenheit der Leute vor Augen führen. Und dann erinnern wir uns wieder an die Worte Bruder Brennhems, so wie es war in den Tagen Sodoms und Gomorras, so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Wie oft haben wir es gehört, so wie Jesus als Menschensohn, als Prophet damals den Dienst hatte und all den Leuten sagen konnte, wer sie sind, woher sie kommen und so weiter. Auch der Frau am Brunnen. Und derselbe Dienst hat sich tatsächlich in unserer Zeit wiederholt.
Amen.
Ich habe es gesehen, ich habe es miterlebt. Ich bin Augenzeuge, ich bin Ohrenzeuge, dass der Herr derselbe ist und dasselbe getan hat. Alle anderen Evangelisten haben Hebräer 13, Vers 8 betont, hervorgehoben, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Bruder Brennim hat Johannes 14, Vers 12 betont, die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun und noch größere, als ich getan habe. Jede Schriftstelle ist wahr und alles erfüllt sich. Jedes Wort Gottes muss sich erfüllen, sofern die Zeit dafür gekommen ist. Wir haben hier auch Saddam Hussein nochmal auf der neuesten Briefmarke, auch im Schaukasten später zu sehen. Er steht mit dem Gewehr in der rechten Hand auf dem Tempelplatz in Jerusalem, mit dem Felsendom, mit dem Islam-Felsendom hinter ihm, und er zeigt schon, was er vorhat. Und wenn wir dann alles in Betracht ziehen, auch hier sogar Zeitungsausschnitte, die Dame auf dem Stier, Johannes in der Offenbarung würde schreiben, die Hure auf dem Tier. Wisst ihr, in der Bibel wird nichts verschönert und nichts eingekleidet. In der Bibel wird alles enthüllt.
Amen.
Einfach enthüllt. Dann haben wir noch einmal wieder die Münze auch im Schaukasten aus Griechenland, auf der 2-Euro-Münze, auch die Dame auf dem Stier. Dann hier noch einmal auf der Europa. Alles sind Symbole, die uns etwas zu sagen haben, weil sie biblisch eingeordnet werden können. Und die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, und auch das haben wir schon im Einleitungswort gehört, niemand erkennt, wer der Vater ist, als nur der Sohn, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wem der Sohn ihn offenbaren wird.
Amen.
Alles, was von Gott kommt, ist Offenbarung. Dann aber müssen wir wieder aufpassen. Wir haben große Nöte mit denen, die die Botschaft glauben, die einerseits sich auf Bruder Brennhem berufen und andererseits die Bibel beiseite legen. Wir haben es aus dem Internet herausgenommen, und da steht tatsächlich geschrieben, so wie Bruder Brennhem als Prophet die Bibel nahm und sagte, das ist mein Absolut, so nehmen wir das, was er sagte, als unser Absolut. Das mag sich gut anhören, ist aber falsch. Dieselbe Bibel, die Bruder Brennens absolut war, ist und bleibt unser Absolut. Und alles und nochmal alles muss am Worte geprüft. Und nur, was aus dem Wort gepredigt werden kann, das dürfte im Grunde genommen nur gepredigt werden. Ich habe es hier auch vor kurzem schon gesagt, es gibt ungefähr, ich will die Zahl jetzt mal nicht genau nennen, aber es gibt doch einige Erlebnisse, die ich hatte, die mich begleiten bis zum letzten Tage, ja mit Sicherheit in die Ewigkeit hinüber begleiten werden. Und wenn man in 40 Jahren 14 Erlebnisse aufzählt, dann ist das überhaupt nicht viel. Dann ist das eigentlich sehr wenig in Anbetracht der langen Zeitspanne. Aber ich werde, es war wohl der Dezember 1970, nicht vergessen, als Bruder Barry und ich in Marseille waren und Brüder aus dem Iran zu uns kamen und mich dann fragten, was die Bedeutung der sieben Donner wäre. Ich möchte Ihnen doch sagen, was die sieben Donner geredet haben. Und es war das erste Mal, dass ich die Antwort nicht geben konnte. Bin tief betrübt auf mein Zimmer gegangen. Es war in der ersten Etage, ganz kleiner Raum, war im Winter. Und am nächsten Morgen hat der Herr mich mit urgewaltiger Stimme geweckt. Als das ganze Erlebnis vorbei war, habe ich auf diese Uhr geschaut und es war 5:05 morgens. Der Herr sprach, mein Knecht, stehe auf und lese 2. Timotheus, Kapitel 4. Ich habe das schon einige Male erwähnt. Und ich las von Vers 1 bis 5 und begann dann wieder mit Vers 1. Und als ich zu Vers 2 kam, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Und dann sofort der nächste Gedanke, ich las Offenbarung 1:1-3, dass wir festhalten sollen, die Worte der Weissagung dieses Buches und das, was darin geschrieben steht. Amen. Und als ich las, und das, was darin geschrieben steht, sofort die Brücke zur Offenbarung 10, was die sieben Donner geredet haben, ist nicht aufgeschrieben worden, wurde nicht Bestandteil des Wortes, das wir zu verkündigen haben, und das überlassen wir Gott, so wie es in 5. Mose 29 geschrieben steht, das uns Geoffenbarte gehört uns. Das andere bleibt noch mit Gott. Da können wir 100 Brüder mit 100 Zitaten über sieben Donner kommen, dann muss ich Ihnen allen dasselbe sagen, bitte schweigt und lasst mich in Ruhe. Und wenn man das genau betrachtet, dann hat jeder seine eigene Auslegung über die sieben Donner. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes. Am liebsten wäre es mir, wenn dann der Blitz mal eben einschlagen würde, damit die mit ihrem Donnern aufhören. Aber ich sage das nur, um euch wissen zu lassen, dass der Feind tatsächlich damit beschäftigt ist, die Gläubigen vom Worte wegzunehmen. Ich habe gestern 4 gewaltige Predigten halten müssen fürs Fernsehen und heute auch noch eine. Als wir fertig waren mit den 4, da sagte Bruder Siegfried Fleck, Bruder Frank, die Kraft Gottes ist nur im Originalwort Gottes.
Amen.
Der Tod ist in jeder Verdrehung, in jeder Deutung, nur im Originalwort ist die Kraft Gottes. Und das Originalwort ist der Same. Und in dem Samen ist der Lebenskeim. Und wir nehmen Gottes Wort auf. Der Lebenskeim, der darin ist, geht auf. Und das ist ewiges Leben. Und dann haben wir die Natur Jesu Christi, unseres Herrn. Nur um noch einmal auf das, was unsere junge Schwester erlebte, zurückzukommen. Lasst mich aus Hiob 33 lesen. Hiob 33 von Vers 14. Hier wird uns davon berichtet, dass Gott auch durch Träume und durch Nachtgesichte mit den Menschen redet. Hiob 33 von Vers 14. Vielmehr redet Gott einmal und zweimal oder auf diese und jene Art und Weise. Man achtet nicht nur darauf, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummerzustand auf dem Lager, da öffnet er den Menschen das Ohr und schreckt sie durch Verwarnung. Das hat Gott bei unserer Schwester getan. Er hat ihr die Entrückung sehen lassen und hat sie einen Schock, einen Schreck erleben lassen, weil sie zurückgeblieben war. Und das führte dazu, dass sie jetzt zum Herrn kam. So wie Gott es hier in seinem Worte sagt, so geschieht es. Und wir wünschten, es würde noch mehr geschehen. Weiter steht, um den Menschen von seinem Tun abzubringen, um den Mann vor Überhebung zu behüten, um seine Seele vor der Grube zu bewahren und sein Leben vor dem Geschoss des Todes. Gott schenkt Warnungen, und diejenigen, die die Warnungen annehmen, darauf eingehen, die Lektion daraus lernen und zum Herrn kommen, für die trifft dann zu, was von Vers 23 geschrieben steht: Wenn dann ein Engel für ihn da ist, ein Fürsprecher, ein Mittler, ein einziger aus den Tausend, um für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen, und dieser sich seiner erbarmt und zu Gott spricht, lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne gefunden.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Ich habe eine Sühne gefunden.
Amen.
Hiob hat nicht nur sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hier lesen wir von der Sühne. Und dann steht's in Vers 25, so strotzt sein Leib wieder von Jugendkraft, so dass er in die Tage seines Jünglingsalters zurückversetzt wird. Er betet zu Gott, und dieser nimmt ihn gnädig an, lässt ihn sein Angesicht unterjauchzen schauen und gibt dem Menschen seine Gerechtigkeit zurück. Das hat Gott getan in Jesus Christus, unserem Herrn. Auf ihn ward alle Schuld und Strafe gelegt, damit wir Frieden hätten, gerechtfertigt würden, und in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Es geht einfach darum, dass wir jetzt die Wege Gottes mit seinem Volke erkennen. Und wenn wir noch kurz zu Matthäus 11 zurückkommen wollen. Hier steht doch sofort nach dem 26. und 27. Vers, Vers 28, kommet her zu mir alle, die ihr niedergedrückt oder mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie Bruder Ross betonte, wir wollen solche Dinge nicht nur im Gesang hervorheben, nicht nur darüber predigen, sondern alles persönlich aus Gnaden mit Gott erleben. Direkt in Matthäus, dem 12. Kapitel, lesen wir von unserem Herrn, Matthäus, 12. Kapitel, und hier lesen wir Vers 18, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, ist im Anschluss an Jesaja 42, von Vers 1 bis 4, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem mein ganzes Wohlgefallen, an dem mein Herz Wohlgefallen gefunden hat, ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heidenvölkern das Gericht ankündigen, beziehungsweise das Recht verkündigen. Er wird nicht zanken noch schreien, und niemand wird seine Stimme auf den Straßen hören. Und jetzt kommt's, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Gericht siegreich durchgeführt hat, und auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen.
Amen.
Er hat die Sache siegreich beendet. Bei seinem Tode sah es aus, als habe die Feindesmacht gesiegt, doch bei der Auferstehung wurde offenbar, dass nicht Feinde gesiegt, sondern der Herr gesiegt hat.
Amen.
Dass er als der Sieger über Tod und Hölle am dritten Tage auferstand und sagen konnte, ich lebe und ihr sollt auch leben.
Amen.
Für mich einfach kostbar, denn in seiner Auferstehung ist unsere Auferstehung verbürgt. In seiner Himmelfahrt ist unsere Himmelfahrt verbürgt. Er als Sohn Gottes und wir als Söhne und Töchter Gottes. Warum sagte unser Herr, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater? Wir sind eingesetzt worden in die Sohnschaft. Wir sind nicht irgendjemand, wir sind Königskinder. Gott hat uns adlig gemacht. Wir sind göttlichen Geschlechts, wiedergeboren aus Gnaden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, so wie hier geschrieben steht, dass er das Recht und das Gericht siegreich durchgeführt hat. So glauben wir es, nicht nur soeben, sondern der große Sieger und Überwinder. Und auch wir werden mit Paulus dann ausrufen dürfen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?
Amen.
Dank sei Gott, der uns seinen Sieg
Halleluja.
Gegeben hat.
Halleluja.
Sein Sieg Amen. Ist unser Sieg.
Amen.
Sein Wort ist
Amen.
Unser Wort.
Amen.
Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und auch wir rufen aus, es ist vollbracht.
Amen. Amen.
Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. In Anbetracht dessen, dass wir jetzt ja nicht nur am Ende der Gnadenzeit leben, sondern wirklich in der Endphase dessen, was die biblische Prophetie uns vorausgesagt hat, war es wirklich notwendig, dass ein prophetischer Dienst da ist, um das prophetische Wort, all die Symbole, all die Bilder, die gedeutet wurden und gedeutet wurden, mussten in ihrer wirklichen Bedeutung, nicht Deutung, sondern Bedeutung
Amen.
Geoffenbart werden.
Amen.
Und das ist auf wunderbare Weise durch den Dienst Bruder Brennims geschehen. Und manchmal fragen die Leute mich, ja, inwiefern ist denn dein Dienst mit seinem Dienst verbunden? Sein Dienst war mit Gott und Gottes Wort verbunden. Und der Dienst, der jetzt vor sich geht, ist ebenfalls mit Gott und Gottes Wort verbunden. Und deshalb haben wir den Unterschied zu machen, und zwar sehr deutlich, um nicht zu sagen ganz krass. Wenn also Leute innerhalb der Botschaft in Anführung gesagt, meinen die Bibel und, dann können wir dagegen halten, dass das Merkmal jeder Glaubensrichtung ist, die es auf Erden gibt, im christlichen Bereich. Geht zu den Zeugen Jehovas, die Bibel und. Geht zu den Adventisten, die Bibel und. Die einen haben Russell, die anderen haben Ellen White und die anderen haben Joseph Smith. Dann ist die Bibel und. Bei uns ist es nicht die Bibel und, sondern die Bibel und die Bibel und die Bibel und die Bibel und noch einmal die Bibel. Und wir müssen das auch betonen, dass Bruder Brennim uns nicht vom Worte weggenommen und ein anderes Evangelium gebracht, sondern das ursprüngliche Evangelium der Apostel, so wie es im Urchristentum verkündigt wurde, ist neu auf den Leuchter gestellt worden. Ich bin darüber gekränkt, weil man jetzt tatsächlich in all den charismatischen Versammlungen, und Bruder Mehnert hat es miterlebt, was da alles vor sich geht, dass man wirklich sagen muss, Gott musste einen Propheten senden, damit wir die Klarheit bekommen, den Unterschied feststellen können. Wir alle wären untergegangen in den frommen Betrug, der vor sich geht. Stellt euch vor, wir beide sitzen auf dem Balkon in dem Riesenraum und Charismatik mit voller Wucht. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben auf die Plattform die verschiedenen Strahler zeigen lassen und haben seitlich Luft reingepumpt oder irgendein Dampf, irgendein Rauch und haben dann gerufen, so steigen die Gebete der Heiligen als Rauch zu Gott empor. Und der Heiligen als Rauch zu Gott empor. Und haben, ja, wir haben zugeschaut, das Licht wechselte und der Rauch richtig kräftig ging der Rauch so von der Plattform hoch und der Charismatiker hat Stimmung gemacht. Und sagte, jetzt steigen unsere Gebete wie dieser Rauch. Die haben die doch gemacht. Doch nicht Gott. Und aber überall nichts als Show, als Betrug. Und dann sagt der eine noch, heute werden wir den drei Personen Gottes zugleich, nicht zugleich, sondern nacheinander den Lobpreis darbringen. Dann schlägt er sogar vor, ich sage 15 Minuten. 15 Minuten Lobpreis für den Vater, 15 Minuten Lobpreis für den Sohn, 15 Minuten Lobpreis für den Heiligen Geist. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was in mir, was in uns dann so vor sich geht.
Amen.
Deshalb habe ich im Zorn geschrieben, ich lese nur einige Fragen, die in der neuen Broschüre erscheinen werden. Warum ließ man das Glaubensbekenntnis, das Gott selbst von seinem Volk gefordert hat, außer Acht? Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einer.
Amen.
5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Die nächste Frage, warum steht das Wort Trinität kein einziges Mal in der Bibel? Warum steht dreieiniger Gott kein einziges Mal in der Bibel? Warum steht kein einziges Mal in der Bibel, dass Gott aus drei Personen besteht? 5. Warum hat in der Zeitspanne des Alten Testaments von 1. Mose 1 bis Maleachi niemand zu einem Vater im Himmel gebetet? Weiter, warum steht kein einziges Mal in der Bibel Gott der Sohn, sondern immer Sohn Gottes? Warum kein einziges Mal Gott der Heilige Geist, sondern immer der Geist Gottes?
Amen.
Warum hebt Paulus und betont den Unterschied von Gott und Herr, beginnend mit 1. Korinther 1, Vers 3, in all seinen Briefen hervor? Will ich jetzt nicht einzeln weiterlesen. Warum steht die gleiche Wortkombination Gott der Herr kein einziges Mal im Neuen Testament, es sei denn aus einem Zitat aus dem Alten? Warum behauptet der Apostel, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns durch seine Macht auferwecken? 1. Korinther 6, Vers 14. Warum steht geschrieben, dass es nur einen einzigen Gott gibt, den Vater, von dem alle Dinge sind, und nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus, durch den alle Dinge sind? Ich weiß nicht, ob euch die Belehrung über die Gottheit das bedeutet, was sie mir bedeutet.
Amen.
Ich weiß es nicht.
Amen.
Aber ich wünschte manchmal, dass es wirklich so wäre. Denn, ehrlich gesagt, wenn man die Offenbarung nicht hat oder keine Freude an der Offenbarung hat, dann wird man gleichgültig über den Text hinweggehen, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Warum steht hier Gott? Warum steht dort Herr? Warum steht hier Sohn des Menschen? Warum steht hier Sohn Gottes? Warum steht hier Sohn Davids? Warum? Warum? Und alles hat eine Bedeutung in dem Zusammenhang, in dem es steht.
Amen.
Und darf aus diesem Zusammenhang nicht herausgenommen werden. Dann geht es weiter. Warum steht nur, und sein Name lautet ewig Vater, aber kein einziges Mal ewig Sohn? Warum gibt es nicht eine einzige Stelle in der Bibel, wo der Vater mit dem Sohn in der Zeitspanne des Alten Testaments gesprochen hätte? Warum steht zunächst 32 Mal in 1. Mose 1 nur Elohim und von 1. Mose 2, Vers 4, tausende Male Elohim, Yahweh, Gott, der Herr? Warum berichtet die Heilige Schrift nichts darüber, dass Gott als Vater vor aller Zeit den Sohn im Himmel gezeugt und geboren hat? Warum steht nie etwas von einer Präexistenz des Sohnes in der Bibel? Warum ist uns nur geboten worden zu beten, Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Warum beten wir allgemein himmlischer Vater und nie himmlischer Sohn? Warum hat Gott immer nur bei sich selbst geschworen und sprach, ich schwöre bei mir selbst? 1. Mose 22, Psalm 89, Amos 6, Hebräer 9. Dann geht's weiter. Wo steht in der Bibel, dass der Vater ewig ist, der Sohn ewig ist, der Heilige Geist ewig ist? Dann warum hat kein Prophet oder Apostel, das lasset uns Menschen machen, aus 1. Mose 1, 26 bis 28 jemals auf mehrere Personen Gottes gedeutet? Warum steht kein einziges Mal in der Bibel, Ehre sei Gott dem Vater, Gott dem Sohne und Gott dem Heiligen Geiste? Dann schreibe ich direkt hinterher, das Amen soll hier absichtlich nicht folgen, denn es bedeutet, so sei es und so ist es eben nicht. Und ja, man muss ja auch mal was sagen. Und dann steht weiter, warum steht kein einziges Mal in der Bibel Schöpfervater? Was hat Vater mit Schöpfung zu tun? Oder was hat Schöpfung mit Schöpfer, mit Söhnen und Töchtern zu tun? Und ich war einfach so mit diesen Fragen fort. Und das bekommen diesmal alle Lehranstalten, Amen, in der gesamten Bundesrepublik, von denen wir die Adressen, ja, bereits hatten. Diesmal, Amen, muss der Hammer des Wortes runter, Amen, das Schwert, Amen, des Geistes muss herunterfahren, Amen, und das Lügengebäude treffen, Amen, und zum Einstoß bringen, denn Gott behält Recht immer und ewig.
Amen.
Ich kann euch sagen, wenn man gewisse Dinge miterlebt, dann ist das ein wenig anders, als wenn man es nur irgendwie auch einmal hört. Ihr wisst, ich hab es hier schon gesagt, mein Erlebnis dort in Dallas, Texas, als dieser Halbbruder, könnte man sagen, schwarz angezogen, könnte ein verlorener gegangener Priester sein. Und als der dann sagte, jetzt reitet der Herr Jesus durch den Himmel auf den goldenen Straßen und das Pferd galoppiert so gewaltig, dass es Staub abwirbelt, und schaut alle her, ruft er, schaut alle her, der Staub fällt jetzt auf mich. Leute springen auf, jubeln und jauchzen. Ich sitze keine 5 Meter entfernt, schaue mir den Mann an und dachte bei mir selbst, naja, ich sage euch nicht, was ich gedacht habe. Das könnt ihr ja schon, das könnt ihr verstehen. Aber ich sage nur so viel, liebe Brüder und Schwestern, der Betrug ist so groß und all diese Leute kommen sich vor, als seien sie Propheten, Männer Gottes. Es gibt den Prophetenclub und die kommen zusammen und jeder weiß, sagt, was er will, nämlich die Gedanken des Herzens. Dank sei Gott, dass er einen wahren Propheten sandte und das Wort Sendung. Das Wort Sendung sollten wir groß schreiben. Wir sollten es unterschreiben. Lesen wir aus dem Johannesevangelium, dem 20. Kapitel. Hier hat es der Herr doch ausgesprochen. Aber an wen ist die Sendung gerichtet worden? Johannes 20 von Vers 21. Dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat. Und er als Sohn konnte sagen, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat.
Amen.
Johannes 7, Vers 16 und 17. Und er schließt mit den Worten, ich lese es vor, wenn jemand dessen Willen tun möchte, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede.
Amen.
Brüder und Schwestern, Amen. Werte Freunde, über solch ein Wort dürfen wir nicht hinweggehen.
Amen.
Wenn wir nicht bereit sind, in unserem Herzen den Willen Gottes zu tun, wird uns das Wort überhaupt nicht geoffenbart werden.
Amen.
Gott verschwendet überhaupt keine Zeit.
Amen.
Gott befasst sich mit denen, die ihm Gehör schenken, die ihm Glauben schenken.
Amen.
So wie Abraham. Abraham glaubte Gott.
Amen.
Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Deshalb sagt unser Herr, nur diejenigen, die seinen Willen tun möchten,
Amen.
Die werden inne werden, dass diese Lehre von Gott kommt. Genauso ist es heute.
Amen.
Die einen sagen, das ist Brennem Lehre und das ist Jesus allein Lehre. Nein, 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 nein. Biblische Lehre bleibt biblische Lehre.
Amen.
Aber hier haben wir es mit denen, die der Herr gesandt hat. Er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Eine direkte Berufung, eine Belehrung 40 Tage lang nach der Auferstehung. Und so wie er sie belehrt hatte, so konnte er sagen, darum geht hin in alle Welt und lehret alle Völker.
Amen.
Zuerst hat er sie gelehrt und dann haben sie die Völker gelehrt.
Amen.
Und deshalb steht hier auch weiter geschrieben,
Amen.
Er hauchte sie an. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Haben wir letztes Mal hier darüber gesprochen, dass die vier Missionsbefehle zusammengefügt werden müssen und als ein Ganzes genommen werden müssen? Matthäus 28, 19, Markus 16, 16, Lukas 24, 47 und Johannes 20, wie wir es eben gelesen haben. In der einen Stelle steht, darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium und taufet sie hinein in den Namen, Einzahl, in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann steht, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und dann steht, in seinem Namen muss Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden.
Amen.
Und dann steht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wem ihr die Sünden vergebt, eine sehr einfache Sache. Vergebung kommt nur von Gott. Aber durch die Predigt wird die Vergebung weitergereicht. Die Rettung, die Versöhnung, die Vergebung, alles wird durch die Botschaft vom Kreuz weitergereicht. Und dann trifft wieder Markus 16 zu. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dann trifft erst Apostelgeschichte 2, Vers 38 zu. Tut Buße und lasse sich ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So hat Petrus die Vergebung der Sünden weitergereicht. Er hat keine Beichtstühle aufgebaut. Er hat das Wort gepredigt. Das Wort vom Kreuz. Die Versöhnung, die Erlösung, das Heil, die Gnade in seinem Namen. Im Namen Jesu Christi von Nazareth ist alles gepredigt worden. Und alle, die glaubten, haben alles erlebt. Und deshalb zurück zum Urchristentum. Zurück zur Apostelgeschichte. Auch das haben wir schon gesagt. Alle Briefe in der Bibel haben eine Einleitung und eine Ausleitung, einen Anfang, eine Adressierung und dann einen Segenswunsch am Ende. Die Apostelgeschichte hat kein Ende. Ich lese euch mal aus dem letzten Kapitel vor, Apostelgeschichte, Kapitel 28. Und warum wohl? Weil wir immer noch in der Apostelgeschichte leben und der Herr dasselbe Wort an alle Völker und Sprachen ergehen lässt. In Apostelgeschichte, dem 28. Kapitel, lesen wir in Vers 23, so bestimmten sie ihm denn einen Tag und fanden sich bei ihm in seiner Wohnung in noch größerer Anzahl ein. Da legte er ihnen von frühmorgens bis spätabends das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen, indem er sie im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als auch an die Propheten für Jesus zu gewinnen suchte.
Amen.
Ihr Lieben, damals war das Neue Testament noch gar nicht geschrieben. Damals sind die ersten Briefe geschrieben worden. Unsere Brüder haben wir unser Herr nur aus dem Alten Testament das Evangelium des Neuen Testaments verkündigt. Und wenn von Johannes dem Täufer in Matthäus 3 geschrieben steht, dass er das Reich Gottes zu verkündigen begann mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann war das gegründet auf das Alte Testament. Und wenn tausendmal im Neuen Testament die Redewendung verfasst worden wäre, wie geschrieben steht oder wie die Schrift sagt, dann ist tausendmal das Alte Testament gemeint. Das Alte Testament ist die Grundlage für das Neue Testament. Die Apostel haben auf dem aufgebaut, was die Propheten durch Gottes Gnade geweissagt haben, was sie angekündigt haben im Alten Testament, ist im Laufe des Neuen Testaments Realität geworden und wird es immer noch. Heute, wenn man den Predigern das Neue Testament nehmen würde und sagt, bitteschön, predigt jetzt mal, ja, und dann wäre es, wie manche sagen, Matthäus am letzten. Dann wäre die Luft raus. Aber Gott hat uns zum prophetischen Wort zurückgebracht. Es leuchtet in der Finsternis. Die Übereinstimmung von Altem und Neuem Testament ist so wichtig und auch so wunderbar. Fassen wir zusammen vielleicht noch den einen Vers, und zwar den letzten in Apostelgeschichte 28. Er verkündigte dabei das Reich Gottes und erteilte Belehrung über den Herrn Jesus mit vollem Freimut ungehindert. So war der Abschluss. So tun wir es heute noch. Wir verkündigen das Reich Gottes, erteilen Belehrung über Jesus Christus. Und das sagen wir mit allem Freimut. Jahwe des Alten Testaments ist Jesus des Neuen Testaments. Er konnte sagen, ehe Abraham ward, bin ich. Die sieben Ich Bin unseres Herrn. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin immer wieder Ich Bin. Er ist der Ich Bin und der ich sein werde. Im Alten Testament in der Geistleiblichkeit als Herr, im Neuen Testament in der Fleischleiblichkeit als Sohn. In der Fleischleiblichkeit musste er die Menschheit Gott gegenüber vertreten. Und deshalb steht geschrieben, es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus, 2. Kapitel. Brüder und Schwestern, tut euch selber den Gefallen. Glaubt mir jedes Wort, so wie es geschrieben steht. Er musste Mensch werden, um der Menschen willen. um uns aus der Menschheit in die Gottheit zurück zu versetzen.
Amen.
Aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit.
Amen.
Das war alles nötig, um uns wieder die Einsetzung in die Sohnschaft aus Gnaden zu schenken. Ich weiß nicht, weshalb, aber ich habe in der Tat nie mit Einheitsleuten gestritten, mein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal. Ich bin nicht zum Streit auf Erden, ich bin auf Erden zur Verkündigung des Wortes Gottes.
Amen.
Und ich glaube, dass der Herr jetzt seinen Weg mit der Gemeinde hat, dass wir alles, was nicht vor Gott bestehen kann, auch lehrmäßig ablegen und wie in 2. Korinther, dem 7. Kapitel geschrieben steht, uns reinigen von, lass es mich genau lesen, damit alle es auch so haben, wie es geschrieben steht, 2. Korinther, 7. Kapitel, da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Wir streiten mit keinem, auch mit den Trinitariern streiten wir nicht. Wir verkündigen das Wort Gottes. Und bitte denkt noch einmal daran, Johannes 7, 16 und 17, nur wer seinen Willen tun möchte, wird inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt.
Amen.
So ist es heute. Wenn du nicht bereit bist, deine eigenen Wege und Gedanken und Programme zu verlassen, wenn du nicht bereit bist, alles hinter dir zurückzulassen, einen neuen Anfang mit Gott zu machen, um das, was von Gott stammt, von Herzen aufzunehmen und zu glauben, dann wird Gott gar nicht reden können. Dann wirst du vielleicht den Prediger hören, du wirst aber Gott nicht hören. In dem Moment, wo eine innere Übereinstimmung bei denen, die Gottes Wort hören, mit Gott und Gottes Wort sich vollzieht, hast du nichts mehr mit dem Prediger zu tun, nur noch mit Gott und Gottes Wort.
Amen.
Und ihm musst du dann die Antwort geben und wirst inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt. Sie stammt von Gott, weil sie aus der Heiligen Schrift stammt. Und alles, was hier in diesem Buch geschrieben steht, das stammt von Gott. Ihr Lieben, mögen wir alle unsere Lektionen aus der heutigen Wortbetrachtung ziehen, dankbarer werden im Blick darauf, die ganze Welt wird nicht nur von Rom aus betrogen oder in anderen Religionen. Die Welt wird mit Gott und ohne Gott, mit Christentum und ohne Christentum, die ganze Welt ist im Argen. So steht es geschrieben und so ist es. Nur das Volk Gottes erfährt durch die Gnade Gottes den Heilsplan, erkennt die Zeit, in der wir leben und sieht die biblische Prophetie in ihrer Erfüllung aus Gnaden. Und sagen wir es noch einmal, die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor.
Amen.
Wo ist die Brautgemeinde? Wo ist ein Herz und eine Seele? Wo ist die innige Verbindung mit Gott und untereinander? Wo ist der Friede Gottes, der unsere Herzen regiert, der höher ist als alle Vernunft der Menschen? Die Vernunft der Menschen schafft oft Unfrieden. Aber der Friede Gottes, wenn er unsere Herzen regiert, werden wir langsam sein zum Reden und noch langsamer oder zum Hören und noch langsamer zum Reden und werden Gottes Wort in einem feinen und guten Herzen aufnehmen und es wirken lassen. Denn nur dann wird es nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Dann sind wir am Anfang der Apostelgeschichte, am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde und sind auch gleich bei der Verheißung, Apostelgeschichte 3, von 19 bis 21, dass alles wiedererstattet und in den rechten Stand zurückgebracht wird und dass Jesus im Himmel wartet, bis die Zeit kommt, wo alles wiedererstattet wird, wie Gott es durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anfang an verkündigt hat. Ihr Lieben, wir sind ein begnadigtes Volk. Wir dürfen es ruhig aussprechen. Es gibt viele Berufene, aber wenige Auserwählte. Und der Herr spricht nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde, denn ein Knecht hat kein Einsehen in das Tun seines Herrn. Er hat es den Seinen alles geoffenbart und dann noch die Verheißung gegeben. Vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn aber der Heilige Geist gekommen ist, er wird euch in alle Wahrheit leiten.
Amen.
Der Heilige Geist ist gekommen, er ist da, er leitet noch heute in alle Wahrheit. Und die Wahrheit, die wir erkannt haben, hat uns frei gemacht von allem Irrtum. Und so kehrt Gottes Wort nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu es aus Gnaden gesandt wurde. Gemeinsam werden wir die Vollendung erleben. Und ich wünsche noch einigen einen solchen Traum, wie unsere junge Schwester hatte, dass sie aufgerüttelt und aufgeschüttelt werden. Manche sind ja schon wach geworden, auch durch die Predigt. Aber möge es auf die oder jene Art geschehen, nur soll es geschehen.
Amen.
Dass kein Geschrei zurückbleibt oder Geschrei gemacht wird von denen, die zurückbleiben, sondern dass wir, wie ich damals am 3. Januar gesehen habe, dass wir hinaufgenommen werden und dann zur Herrlichkeit Gottes eingehen werden. Aus dieser Generation wird eine wunderbare, weiß gekleidete Schar hervorgehen, die im Blute des Lammes gewaschen, im Wort der Wahrheit geheiligt worden ist, als reine Braut dem Bräutigam begegnen. Gott der Herr, gebrauche auch die heutige Verkündigung dazu, dass wir dem Herrn näher kommen, unser Leben ihm noch mehr weihen,
Amen,
dass er sein Leben durch uns hier leben könnte. Mögen wir alle bereit sein, den Willen Gottes zu tun, damit er uns durch das Wort aus Gnaden auch geoffenbart werde.
Amen.
Und so danken wir dem Herrn für sein herrliches Wort mit einem Halleluja. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und nochmal singen. So wie ich bin, so muss es sein, wie schon so oft.
Oh, wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, oh Gottes.
Vielleicht wäre es ein guter, ein passender Augenblick zu fragen, wer noch keine Gewissheit hat, würde der Herr, der Bräutigam, jetzt kommen und ihr habt nicht die Gewissheit, dabei zu sein, nicht die Gewissheit, versiegelt worden zu sein, mit dem Heiligen Geist auf den Tag unsere Leibeserlösung, wie in Epheser 1, Vers 13 und in Epheser 5, Vers 30 geschrieben steht, versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung. Nicht nur Erfüllung, nicht nur Salbung, sondern das Siegel. Einfach so, dass wir den göttlichen Inhalt des Wortes aufgenommen und nach dem Wort aus Jesaja 8, dass die Weisung des Herrn in seinen Jüngern versiegelt werde. Gott versiegelt den Inhalt seines Wortes, das er durch den Geist geoffenbart hat, mit dem Siegel des Geistes. Und ich glaube, dass wir erlöst sind. Das Blut ist geflossen, der Preis wurde bezahlt. Der Herr, unser Erlöser, rief aus, es ist vollbracht. Der Vorhang zerriss, der Weg ist frei zum Gnadenthron unseres Gottes. Und im Hebräerbrief steht geschrieben, dass er als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist, um die ewig gültige Erlösung vollkommen zu machen. Und durch eine einzige Darbringung, so steht es ebenfalls geschrieben, hat er die vollendet, die sich heiligen lassen. Wir lassen uns heiligen und reinigen in der Gegenwart Gottes. Einerseits Erlösung durch das Blut, Vergebung, Sühne durch das Blut, alle Schuld ist bedeckt. Und dann beginnt der Geist durch das Wort wirksam zu werden, um neues Leben in uns hervorzubringen. Das Blut bedeckt alle Schuld. Es reinigt. Es macht, es zieht den Schlussstrich unter unser ganzes Leben. Es zieht den Schlussstrich. Aber dann muss ein neuer Anfang folgen. So wie unser Herr nicht nur starb, sondern auferstand. Das eine war der Abschluss für den einen Bereich. Das andere der Anfang des nächsten Bereiches. So muss es mit uns werden, mit Christus gestorben, mit ihm begraben, durch die Taufe und mit ihm zu einem neuen Leben aus Gnaden auferstanden. Nur noch die Frage, ich glaube, da gehen alle Hände hoch, wenn ich fragen würde, wer will bei der Entrückung dabei sein, dann gehen natürlich alle Hände hoch. Heben wir sie und singen im Glauben, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden.
Bald ja bald, oh wie schön.
Bald ja bald, oh wie schön. Werden wir auch dort jubeln ein wenig. Bald ja bald, oh wie schön. Werden wir auch dort jubeln ein wenig. Bald ja bald, oh wie schön. Werden wir auch dort jubeln ein Weg. Bald ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubeln ein Weg.
Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, du hast unsere Herzen unsere Hände gesehen. Du hast uns geprüft. Du weißt, wie wir es meinen. Wir sind nicht tausende Kilometer gekommen, um nur dein Wort zu hören. Wir sind gekommen, um deinen Willen zu erfahren, um deinen Willen zu tun, um Teil deines Heilsgeschehens zu werden, Anteil zu bekommen an allem, was du gegenwärtig tust. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deinem Volke. Wir sind inne geworden, dass diese Lehre von Gott stammt. Sie kommt aus den Worten. Sie kommt von Gott und führt zu Gott. Halleluja! Und wir sind bereit, deinen Willen zu tun. Offenbare ihn uns. Offenbare dich uns. Geliebter Herr, aufs Neue, aufs Neue. Wir danken dir dafür und wir preisen dich. Halleluja! Halleluja! Geliebter Herr, segne alle, die heute zum ersten Mal hier sind, in besonderer Weise. Ergreife sie durch deinen Geist und wirke mächtig. Gelobt und gepriesen seist du. Geliebter Herr, gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, die Kraft deines Wortes, die Kraft deines Geistes und danken dir, dass du alles neu machst. Alles neu, Halleluja, 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 Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, preise den Herrn, rühme seinen heiligen Namen, das Werk ist vollbracht, Halleluja, der Herr ist in unserer Mitte, Halleluja, Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung. Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Freut euch im Herrn! Halleluja! 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 Singen wir noch den Chorus, alles neu, alles neu. Alles der Herr sein Werk siegreich ausgetragen und vollbracht hat, wie wir es gelesen haben in Matthäus 12. Lasst uns singen, Jesus ist Sieger.
Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle. Halleluja, Halleluja, wie er.
ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Ich liebe ihn, ich lieb ihn, das teure Gottes Lamm, das mich erliebt und für mich starb.
Amen.
Amen.